ARD.
Herzlich willkommen hier bei uns, Politik Backstage, Miss Barkan von Bündnis 90 Die Grünen.
Hallo.
Sagen Sie doch mal was Nettes über den Unionskanzlerkandidaten Friedrich Merz.
Oh weh. Ich muss jetzt wirklich überlegen, weil es mir schwerfällt gerade.
Ja, das
merke ich. Ich würde sagen, er weiß, was er will.
Gut, aber Sie mussten lange nachdenken. Ihre frühere Parteichefin Ricarda Lang hat ja gesagt, hat getwittert, es wurde zuletzt sehr viel Häme über ihn ausgegossen, auch von ihrer Seite. Er weiß, was er will, ist ja gar nicht so hämisch. Gut.
Wir wollen auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede auch mit Friedrich Merz in diesem Interview schauen, starten aber erstmal die Zeit und gucken auf das, was wir alle umhängen haben. Ein Backstage-Ausweis. Ira ist heute am interessantesten. Mit wem haben wir es zu tun?
Miss Barkan, Sie treten bei der Wahl an für die Grünen im Wahlkreis Neustadt-Speyer. Sie leben in der Pfalz, in der Nähe von Deidesheim, sind geboren in Pakistan, 35 Jahre alt, Politikwissenschaftlerin, seit 2021 im Bundestag. Sie backen gerne, Donauwelle haben wir gehört, und hören gerne Hörbücher und Podcasts. Ja, und gerade beim Backstage-Ausweis hatten wir es davon, Sie sind geboren in Karachi in Pakistan.
Und Ihr Opa ist schon fürs Medizinstudium, wenn wir richtig gelesen haben, in den 50ern nach Heidelberg gekommen, also nach Deutschland gekommen. Sie und Ihre Familie sind 1992 hinterhergekommen, um erstmal aufs Thema Einwanderung zu schauen. Wäre das heute einfacher oder schwieriger, diesen Schritt zu gehen?
Ich bin nicht so ganz sicher. Ich weiß nicht, was mein Opa alles erlebt hat in den 50er Jahren. Ich glaube, er hatte gute Momente und herausfordernde Momente.
Aber jetzt für Sie in den 90er Jahren?
Also für mich war es natürlich nicht so schwer, weil ich bin geborene Deutsche. Meine Mutter ist Deutsche gewesen. Ich kannte Deutschland von den Urlauben bei meiner Oma im Sommer. Und ich kann mich gar nicht so groß an die paar Jahre in Pakistan erinnern. Das war zirkuläre Migration quasi. Ich glaube, für meine Mutter war es vielleicht nochmal eine andere Herausforderung, in Deutschland groß geworden zu sein, dann in Pakistan gelebt zu haben und dann wieder zurückzukommen.
Aber Sie heben, das hören wir jetzt schon raus, Sie heben sehr stark auf das Emotionale ab, also wie es wohl war, hier anzukommen. Es geht ja auch um Regeln, um Gesetze. Statt über Fachkräftezuwanderung wird ja gerade auch sehr viel gesprochen über illegale Migration, über Flucht, Asyl. Und da ist in dem Zusammenhang interessant, dass ja 68% der Deutschen sagen, Deutschland sollte weniger Flüchtlinge aufnehmen. Die Anträge der Union im Bundestag dazu haben Sie, die Grünen, abgelehnt. Das ist insofern interessant, weil ja ausgerechnet Ihr Kanzlerkandidat Robert Habeck auch eine Begrenzung oder weniger irreguläre Migration fordert.
Ja, ich glaube, wir müssen bei Migration schauen, worum es geht. Geht es um Fachkräfte und Arbeitskräfte? Geht es um Menschen, die zu Recht Asyl bekommen sollen dürfen? Oder geht es um irreguläre Migration? Und ich glaube, da ist aber die Antwort Europa und alles, was nicht in dem Sinne sich über eine europäische Steuerung kümmert, das ist, glaube ich, keine Lösung, die dauerhaft Deutschland schützt. Und das stört mich gerade einfach so ein bisschen an dieser Debatte.
Die Zahl war ja gerade schon drin bei Claudia Deeg in der Frage. 68% der Deutschen sagen, Deutschland sollte weniger Flüchtlinge aufnehmen. Sie haben aber jetzt in Ihrem Wahlprogramm zum Beispiel drinstehen, wir wollen den Familiennachzug für bestimmte Flüchtlinge auch noch weiter ausweiten. Wie passt das zusammen?
Ich glaube, wir haben eine sehr humanistische Perspektive. Uns ist es wichtig, die Menschlichkeit zu wahren und die Ordnung zu wahren. Und eine Ordnung zu wahren funktioniert eben nur europäisch. Und Menschlichkeit zu wahren an der Stelle ist, glaube ich, was, das uns allen gut zu Gesicht steht. Und ich sag mal ganz platt, ich finde, ein zweijähriges Kind, das in Aschaffenburg stirbt mit marokkanischen Wurzeln, ist eine Tragödie. Aber deshalb zu sagen, ein zweijähriges syrisches Kind darf aus einer Kriegssituation oder aus einer Krisensituation deshalb nicht zu seiner Familie nach Deutschland kommen, ist halt auch keine angemessene Antwort. Was ich mir wünsche, ist keine Symbolpolitik, sondern ernsthaft zu schauen, wo waren die Herausforderungen, wo waren die Probleme, wie packen wir genau die an.
Sie haben vor knapp 2 Jahren in der Taz mal gesagt, dass Deutschland eigentlich mit einer, Zitat, großen Zahl an Menschen umgehen könnte, wenn das Management, also die Bürokratie, meinten Sie damit, glaube ich, funktioniert. Die Linke hat es gerade konkret gemacht, 1 Million Flüchtlinge im Jahr sei verkraftbar. Welche Zahl nennen Sie?
Ich halte nichts davon, Zahlen zu nennen. Ich glaube, es kommt total darauf an, wie wir das in Europa machen. Ich glaube aber auch, dass der Punkt, den ich vorhin gemacht habe und den ich jetzt, der gerade zitiert worden ist, dass der richtig ist. Wir haben ein Problem mit der Bürokratie, aber wir haben auch ein Problem mit der Digitalisierung. Wir haben einfach ganz viele Behörden, die in irgendeiner Form zu tun haben mit dem ganzen Prozess, die nicht digitalisiert sind. Das ist ein ganz, ganz großes Problem, weil das die Kommunen auch strukturell überfordern kann. Und dann, finde ich, ist die Antwort ja aber nicht zu sagen, wir lassen immer noch unsere Behörden undigitalisiert und wir sind da nicht in einem ordentlichen Austausch und wir teilen die Informationen nicht, die wir teilen müssen. Und von daher ist das, glaube ich, der Ansatz, wo ich sagen würde, das ist die Lösung.
Aber wenn Sie gesagt haben, große Zahl, wenn sie irgendeine Größenordnung im Kopf gehabt haben. Also ohne, dass sie jetzt was Konkretes, also weiß ich nicht, sechsstellig, 1 Million sagt die Linke, mehr, weniger. Was meinen Sie mit einer großen Zahl, mit der man zurechtkommen könnte?
Ich kann mich auf eine Zahl nicht festlegen. Ich glaube auch, dass das der falsche Weg ist. Also weil sprechen wir von Geflüchteten, die ein Recht haben auf Asyl, dann ist, glaube ich, die Lösung immer noch zu sagen, wir schauen, wie wir die Strukturen so aufsetzen, dass es funktioniert in Deutschland. Und wir einigen uns darauf und versuchen, GEAS umzusetzen, das gemeinsame europäische Asylsystem, und zu sagen, wir steuern. Und natürlich muss man dann auch schauen, wo sind die Herausforderungen, wo sind die Probleme gewesen. Ich glaube aber, dass tatsächlich das, was wir da beschlossen haben in den letzten 3 Jahren und das, was mit GEAS möglich wäre, dafür sorgen würde, dass wir viele Sorgen, die wir heute haben, nicht mehr hätten. Mhm. Genau, vielleicht mal so viel.
Sie haben Stichwort Digitalisierung, Bürokratie. Damit sind wir natürlich eigentlich schnell beim Thema Abschiebung, würde ich an der Stelle vorschlagen, weil da wird ja gerade sehr viel drüber diskutiert. Deshalb lassen Sie uns über den konkreten Fall in Windesheim im Kreis Bad Kreuznach sprechen. Junger Mann aus Afghanistan, randaliert, beißt, greift tätlich an. Er ist ausreisepflichtig, aber kann nicht abgeschoben werden. Jetzt muss der Kreis für ihn 40.000 Euro im Monat aufbringen, um ihn unterzubringen, zu bewachen. Ist das das perfekte Beispiel dafür, was die Menschen im Land einfach ärgert, auf die Palme bringt?
Ich kann total verstehen, dass das Menschen frustriert und dass man sagt, wenn Geflüchtete eine Herausforderung sind für die Strukturen, muss man reagieren. Gerade bei dem Fall in Windesheim, glaube ich, ist die Lösung, so wie sie gerade geschaffen ist, für den Moment das Beste, was man machen kann. Er ist halt noch nicht gerichtsfest verurteilt. Er ist also auch noch nicht mal offiziell straffällig. Die Prozesse sind da,
glaube ich, verlässt auch diesen Container und man weiß teilweise nicht, wo er sich aufhält. Also das geht, ist natürlich für ihn möglich, weil er sich frei bewegen kann.
Ich will den armen Mann gar nicht irgendwie schützend feinreden. Ich glaube nur, dass wir schauen müssen, dass wir uns in einem Rechtsstaat an die Regeln halten, die es gibt. Und in der Situation ist das, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Wenn er verurteilt ist und wenn es eine Möglichkeit gibt, ihn auszuweisen, glaube ich, wird keiner sagen, das ist da nicht notwendig.
Aber die gibt es ja derzeit zumindest nicht. Also wir haben da verschiedene Ebenen, die sagen, so wie Sie ja jetzt auch, wir können eigentlich nichts machen, außer das, was wir gerade machen. Das sagt die Kommune, das sagt das Land, das sagt der Bund.
Und das halte ich auch für den Moment die richtige Lösung.
Also keine Form von Staatsversagen, wie es manche Leute wahrnehmen, vielleicht in dem konkreten Fall?
Also die Frage ist ja, was will man machen mit diesen Menschen? Er ist noch nicht verurteilt und man kann ihn nicht abschieben, wohin auch gerade. Von daher, für den Moment ist das die beste Lösung. Ich glaube aber, dass man diesen Einzelfall losgelöst sehen muss von der großen Herausforderung, die wir haben.
Dass es von Seiten des Bundes da vielleicht nicht genug Bemühungen gab, um auch Abschiebungen nach Afghanistan möglich zu machen, ist auch was. Also auch das Land sagt ja, der Bund wäre jetzt zuständig, das Innenministerium, das Außenministerium in grüner Hand wäre da sicherlich auch, was die diplomatischen Beziehungen betrifft, mit drin. Haben Sie da keine Verantwortung auch für, dass das klappt mit den Abschiebungen in solchen konkreten Fällen und nicht nur kurz vor einer Wahl?
Ich glaube, die Herausforderung an der Stelle ist ja folgende. Wir sind in einer Situation, in der wir sowohl rechtsstaatlich als auch diplomatisch schauen müssen, dass wir Menschen, gerade Gefährder, ernsthafte Gefährder, Intensivstraftäter abschieben können müssen. Wir haben auch kein Recht mehr, durch die Genfer Flüchtlingskonvention da zu sein. In dem Fall ist es einfach noch nicht die Situation. Ich habe tatsächlich den Fokus zu sagen, ich schaue lieber, dass die Strukturen so erhalten bleiben und habe Vorschläge, die dafür sorgen, dass die Sicherheitsarchitektur gewahrt bleibt und dass die diplomatischen Beziehungen aufgebaut werden. Aber sowas geht halt nicht von heute auf morgen.
Aber es geht auch schon seit einigen Jahren nicht. Also die Strukturen passen ja ganz offensichtlich nicht, weil das ist einer von mehreren Fällen, die die Menschen ärgern. Und das liest sich ja möglicherweise auch in den Zahlen ab, denn im Laufe der Ampelregierungszeit hat sich in den Umfragen die AfD ja verdoppelt, ja, im Vergleich zum letzten Wahlergebnis. Also gibt es da von Ihrer Seite auch Selbstkritik? Was ist falsch gelaufen?
Einmal ganz kurz zu dem, was Sie gesagt haben. Deshalb ist es ja auch eine sehr grüne Perspektive und auch eine Ampelperspektive gewesen zu sagen, deshalb sind Migrationsabkommen so wichtig. Weil wenn die Länder die Gefährder nicht zurücknehmen wollen, funktioniert Rückführung auch nicht. Deshalb braucht es einen bilateralen Diskurs zwischen einzelnen Staaten, um zu schauen, dass das funktioniert. Und dann haben Sie angesprochen,
die Verdopplung.
Ich glaube, es ist zu kurz gegriffen zu sagen, das liegt nur an den Migrationsdebatten. Wir haben 2022 eine außergewöhnliche Situation gehabt. Wir haben einen Angriff auf die Ukraine gehabt, in der Folge eine Herausforderung, weil wir wahnsinnig abhängig waren von russischem Gas. und plötzlich auch nicht mehr die Möglichkeit hatten und auch wollten, dieses Gas zuzuführen. In der Konsequenz hatten wir eine Energiekrise und eine Inflation. Und ich glaube, das sind auch einfach ernsthafte Probleme, die auch dafür gesorgt haben, dass die AfD heute da steht, wo sie ist.
Also auf die Wirtschaft kommen wir noch.
Genau.
Ne? Genau.
Und jetzt machen wir ein bisschen Tempo mit einer Ja-Nein-Frage bzw. Antwortrunde. Wir geben vor und Sie sagen bitte nur Ja oder Nein. Birkenstocks mit Socken, Ja oder Nein?
Nein.
Vermögenssteuer, Ja oder Nein?
Ja.
Welchem Vermögen?
Sehr großem Vermögen.
Können Sie eine Zahl nennen?
Nein.
Schon mal Haschkekse gebacken?
Nein.
Ja oder nein?
Nochmal? Nein.
Böllerverbot, ja oder nein?
Ja.
Tempolimit, ja oder nein?
Ja.
Steht nicht im Wahlprogramm. Böllerverbot schon. AfD-Verbot, ja oder nein?
Ich bin für eine Prüfung. Ich kann das nicht entscheiden. Das entscheiden Gerichte, aber ich bin dafür, dass es geprüft wird.
Sie haben zusammen mit verschiedenen Abgeordneten in der vergangenen Woche genau dazu einen Antrag im Bundestag auch eingebracht, dass das geprüft wird. Aber die Kritik ist ja eigentlich relativ klar, die da jetzt wieder kommen wird. Haben wir es wieder, die Verbotspartei, die Grünen. Diesmal wollen sie nicht Schnitzel verbieten, sondern die Opposition.
Ja, ist ja Quatsch, weil es ist ein Gruppenantrag, der getragen wird von vielen unterschiedlichen Parteien. Und es ist das Instrument, was wir haben in der wehrhaften Demokratie. Also das, was wir möglich machen, ist ja zu sagen, liebes Bundesverfassungsgericht, schau dir an, ob diese Partei noch auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Es ist im Grundgesetz verankert. Und von daher sehe ich mich da überhaupt nicht in irgendeiner Funktion, die diesem Klischee entspricht. Sondern es haben zu Recht viele Menschen Sorgen gerade. Und wir machen den Weg frei, damit die Gerichte das überprüfen können.
Sie haben im Vorfeld des Antrages gesagt, dass es sich ja gegen die Partei richtet und nicht gegen die Wählerinnen und Wähler der Partei. Wird aber wahrscheinlich genauso ankommen, oder?
Ja, aber also es gibt kein Recht auf eine, ich sag mal, wenn das dann so ist, rechtsextreme, verfassungsfeindliche Partei auf dem Stimmzettel. Und die Antwort kann sich aber darauf dann nicht reduzieren, sondern natürlich müssen wir uns dann auch darum kümmern, Bürgerinnen und Bürger zu erreichen, die das Gefühl haben, die AfD ist ihre Antwort. Aber auch das ist eine Verantwortung, die alle demokratischen Parteien miteinander haben.
Kommen wir auf das Thema Wirtschaft. Ihr Wahlkampf ist ja total zugeschnitten auf den Wirtschaftsminister Robert Habeck, Ihr Kanzlerkandidat. Und überall sieht man auf den Plakaten das fette Wort Zuversicht. Wie glaubwürdig ist das, ausgerechnet mit einem Mann zu werben, der eigentlich für die stärkste, tiefste Rezession zuständig ist seit 20 Jahren?
Das stimmt ja nicht. Also, weil wir haben die Stagnation der Wirtschaft schon seit 2018. Das liegt ganz viel an den bestehenden Strukturen und Fehlentscheidungen, auch aus der GroKo davor. Es liegt daran, dass wir einen Ukraine-Krieg hatten und die Folge dessen noch erleben können. Also ich glaube, dass klar ist, wenn wir plötzlich einfach nicht mehr eine russische Gasversorgung haben und in der Folge Konsequenzen erleben, die jeder von uns erlebt hat, dass es dann nicht sofort bergauf geht.
Aber das mit der Zuversicht scheint ja nicht so gut funktioniert zu haben. Also jüngste Umfragen auch in der rheinland-pfälzischen Wirtschaft sagen, da wird nicht so optimistisch nach vorne geschaut.
Ich bin auf jeden Fall zuversichtlich und ich glaube, Robert ist es zu Recht auch. Ich glaube, der Appell an diese Situation ist, natürlich haben wir Herausforderungen. Wir haben trotzdem viel geschafft und ich glaube, wenn wir ansetzen bei Fragen des Bürokratieabbaus, bei Fragen weiterer Unterstützung für die Industrie und die Wirtschaft und der kleineren und mittleren Unternehmen, zum Beispiel beim Strompreis, dass da einiges gemacht wurde und auch weiter gemacht werden kann.
Stichwort Bürokratieabbau, da hätten Sie ja jetzt eigentlich über 3 Jahre die Gelegenheit gehabt.
Haben wir übrigens ja auch. Es gab ein Bürokratieentlastungsgesetz, was über 1 Milliarde Euro gespart hat.
Aber dass es immer noch drückt, hat sich zum Beispiel beim Jahresempfang der Wirtschaft in Rheinland-Pfalz gezeigt, vor 2 oder 3 Wochen. Also scheint immer noch das Riesenthema dort zu sein, glaube ich.
Dann gab es die Idee, auch Ihres Kanzlerkandidaten, auf Kapitalerträge sollen auch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge gezahlt werden. Also das heißt, wenn ich mit Aktien viel Kohle verdiene, soll ich davon was abgeben. Wie viel? Ab wann greift das?
Wir haben uns da nicht festgelegt. Es gab unterschiedliche grüne Spitzen, die gesagt haben, es geht hier nicht um Menschen, die für ihre Altersvorsorge vorsorgen. Also es geht, würde ich jetzt mal pauschal behaupten, nicht um mich, nicht um Sie und nicht um Sie, sondern es geht um Menschen, die von ihrer eigenen Hände Arbeit gar nicht mehr leben müssen, sondern deren
Millionen. Also der Parteichef hat die Millionen genannt.
Genau, viele Millionen, die einfach davon leben, dass das Geld für sie arbeitet.
Aber es ist interessant, dass Sie sich auch da nicht trauen, konkret zu werden, wie eben bei der Vermögenssteuer.
Ja, Robert, genau.
Zieht sich so ein bisschen durchs Programm, ne? Also man hat viele Ideen, aber kann nicht ganz konkret sagen, ab wann die zum Beispiel jetzt.
Genau, wobei Robert Habeck ja auch gesagt hat, das ist vielleicht auch eine gute Diskussion für einen Bürgerdialog, ne? Also warum entscheidet das nicht gemeinsam in einem Bürgerrat ganz konkret, dann unterschiedliche Akteure, setzen sich an den Tisch, überlegen, was ist da eine gute Lösung, statt es von oben auf zu diktieren.
Man kann ja demnächst ein Online-Forum ihr Wahlprogramm schreiben oder so.
Na, aber ein Bürgerrat ist ja schon eine Institution, die es auch in der letzten oder in der auslaufenden Legislatur gab. Und ich finde, zu sagen, wir machen das mal nicht von oben herab, sondern wir schauen gemeinsam, eigentlich einen guten Ansatz für so ein Konzept. Weil, also die Ehrlichkeit...
Vielleicht ging das bei einem anderen Punkt hin.
Ganz kurz, darf ich letzter Satz? Mhm. Weil, dass wir jetzt steigende Kassenbeiträge haben, die alle von uns belasten und kein anderer irgendwie eine Lösung bieten kann, zu sagen, was könnte ein Baustein sein, damit im Täglichen das uns nicht noch mehr kostet, ist schon auch eine Antwort wert.
Vielleicht können Sie es konkreter machen beim Stichwort Klimageld, weil das treibt, glaube ich, auch Menschen um, dass sie wissen wollen, wie hoch wird das Klimageld mit den Grünen ausfallen, weil das soll ja, es überfordert ja einige die Klimapolitik, CO2-Preis so hoch, also als Ausgleich soll dann für einige es ein Klimageld geben. Wie hoch?
Auch das können wir jetzt noch nicht sagen. Es kommt natürlich drauf an, davon, wer man ist, wie viel man eingespart hat. Aber alle Berechnungen sagen, für kleinere und mittlere Einkommen kann man davon ausgehen, dass am Ende sogar mehr ausgezahlt wird, als man abgeben musste über den CO2-Preis.
Hatten Sie schon zur letzten Wahl versprochen, kam da auch nicht.
Das
vielleicht wird es ein bisschen konkreter bei den Satzergänzungen.
Ja.
Genau, da machen wir jetzt schnell weiter, drücken noch mal ein bisschen aufs Tempo. Genau, wir vollenden. Sie vollenden und wir geben einen Satz vor. Der liebste Gast an meinem Küchentisch
ist mein Partner.
Ich bin vor 16 Jahren Vegetarierin geworden, weil...
Es gibt ganz viele unterschiedliche Gründe. Für mich war es tatsächlich der Sojaanbau.
Wenn ich beim Waldspaziergang einen Wolf treffe...
Dann würde ich mir ganz schöne Sorgen machen.
Dass ich mit 67 in Rente gehe...
Ja, das will ich mal hoffen.
Dass die Friedenspartei Bündnis 90 Die Grünen mehr Aufrüstung fordert als alle anderen Parteien...
Ist ein Aspekt, der die Sicherheit Europas schützt.
Bahnfahren ist für mich...
Täglich, fast täglich Normalität.
Für mich auch immer mal wieder. Ich wohne auf dem Dorf in Rheinhessen. Sie haben in Ihrem Wahlprogramm stehen, alle Dörfer sollen 6 bis 22 Uhr stündlich mit dem ÖPNV bedient werden. Aber wie gesagt, ich selbst fahre öfter mal mit dem Bus von der Arbeit nach Hause und selbst wenn ich da um 20 Uhr im Bus sitze, ist der meistens bis auf mich relativ leer. Wäre es nicht ehrlicher zu sagen, auf dem Land ist es dann doch das Auto, was besser funktioniert?
Wir wollen niemanden, der auf dem Land ist, sein Auto wegnehmen. Also das, da muss sich niemand Sorgen machen.
Aber das Geld ausgeben für stündliche Busse, die leer sind.
Genau, aber Busse müssen ja auch nicht gigantisch groß sein. Es gibt andere Konzepte, um das möglich zu machen, über Rufsysteme. Ich glaube nur, wir kommen halt auch nicht hin zu einer Situation, wo in dem Bus nicht nur eine Person sitzt, wenn wir keine Infrastruktur aufbauen, die das attraktiv macht.
Wir sind beim Auto. CSU-Chef Markus Söder hat sich ziemlich auf die Grünen eingeschossen. Zuletzt auch davon gesprochen, sie seien Autohasser. Er hat sich lustig gemacht über Robert Habeck. Der gehört nicht an den Küchentisch, sondern auf die Oppositionsbank. Wieso biedern sich die Grünen eigentlich immer noch der Union an?
Ich habe gar nicht das Gefühl, dass wir uns anbiedern, sondern ich erlebe einen Robert Habeck und eine grüne Partei, die sich herzlich wenig dafür interessiert, was Söder da gerade von sich gibt, sondern ich glaube, es ist eher ein Problem von Merz, wie sich Söder verhält, nicht ein Problem der
Aber die grüne Jugend treibt das total um. Also die haben gerade viel zu besprechen.
Ja, aber ich glaube nicht ganz konkret in der Frage, ob sich Söder vorstellen kann, mit uns zusammenzuarbeiten, sondern eher, wie sich Söder grundsätzlich verhält.
Also der Vorsitzende der Grünen Jugend Rheinland-Pfalz, Giuseppe Guzzo, hat uns gesagt, wir sollten herausstellen, was uns von der CDU und Friedrich Merz unterscheidet. Wir sollten auf unsere Grundwerte uns besinnen.
Genau.
Ja.
Das heißt, uns interessiert ja herzlich wenig, was Söder denkt, sondern es geht uns darum, jetzt in diesen letzten 3 Wochen unsere Inhalte an die Bürgerinnen und Bürger zu geben, da Angebote zu machen zum Gespräch und zu erklären, was wir uns vorstellen, um dieses Land mit Zuversicht in die nächste Legislatur zu tragen.
Es wollen mehr Menschen eine Koalition zwischen Union und AfD als zwischen Union und den Grünen. Vielleicht doch an der Zeit zu sagen, es passt nicht?
Es passt nicht was?
Die Union und die Grünen?
Schauen Sie, Demokratien haben in 2 Situationen in den letzten 50 Jahren eine Herausforderung gehabt. Dann, wenn die Konservative ein Steigbügelhalter der Rechtsextremen war und dann, wenn Demokratinnen und Demokraten nicht in der Lage waren, miteinander zu sprechen. Das haben wir jetzt zuletzt gemerkt in Österreich. Ich halte bei allen Unterschieden, die wir und die Konservative hat, überhaupt nichts davon zu sagen, wir finden keinen Konsens, wenn es einen Konsens bedarf, um miteinander in der Lage zu sein, zu sprechen. Das heißt nicht, dass ich jetzt schon in Werbung gehe mit der CDU, sondern dass ich den Appell richte, dass Demokratinnen und Demokraten miteinander zusammenarbeiten sollten, in egal welcher Situation, lieber als mit einer in Teilen rechtsextremen und faschistischen AfD.
Sie haben gleich noch Wahlkampftermine in Mainz und in Oppenheim. Morgen sind Sie im Kreis Alzey-Worms unterwegs. Sie haben von der letzten Bundestagswahl gesagt, Sie probieren die Termine alle mit der Bahn zu machen. Klappt das auch in dem Fall?
Nee. Ich habe ein kleines E-Auto und damit komme ich ganz gut um die Runden. Und wo ich kann, fahre ich tatsächlich mit der Bahn, aber das ist bei der engen Taktung in den letzten Tagen eher schwierig. Dann fahre ich lieber nach Berlin mit der Bahn.
Danke, Miss Bakan von den Grünen, dass Sie hier mit uns Backstage waren. Dankeschön.
Sehr gerne. Danke.
Die nächste Folge mit Julia Klöckner von der CDU.